Im Jahre 2002 publizierte Radio Dreieckland, wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte, die Erinnerung von Überlebenden im Verlag Die Brotsuppe. Unsere ehemalige, langjährige Radio Dreieckland Mitmacherin Ursi Eschbacher war in die Schweiz zurückgekehrt und hatte einen Verlag gegründet. Am Telefon begrüße ich jetzt Ursi Eschbacher. Erstmal guten Morgen, Ursi Eschbacher, in die Schweiz nach Biel.
Guten Morgen, Michael.
Anders ist, dass du zum ersten Mal jetzt nach Deutschland zurückkehrst in Form einer Verlegerin eines kleinen Schweizer Verlages und in der nächsten Woche auf der Buchmesse in Frankfurt sein wirst. Verlage, Zeitalter der Digitalisierung, Frankfurter Buchmesse. Was präsentierst du denn da, geh für die aussterbenden Bücher?
Die Bücher sterben nicht aus. Das schon mal als erstes.
Gut, das ist ein Statement.
Der Verlag Die Brotsuppe ist in Emmendingen entstanden. Ersten Bücher waren die von Thomas Ebermann und Walter Mossmann. Und dann, als ich in die Schweiz gegangen bin, habe ich ihn einfach mitgenommen. Und ich bin jedes Jahr in Leipzig an der Buchmesse, weil das ist nicht so teuer wie Frankfurt. Das kann ich mir leisten. Und Frankfurt ist einfach extrem teuer. Und ich gehe jetzt hin, weil die Autorinnen und Autoren halt auch gerne dort präsentiert werden, und gehe mal hin und gucke, was passieren wird. Und ich nehme vor allem mit jetzt, weil heute ja dieser Gorleben-Tag ist, darum werde ich das jetzt besonders lange darüber reden, das Buch von Marie-Louise Köhnecker. Sie wohnt in Bern, kommt eigentlich aus Remlingen und hat in Berlin sehr lange gewohnt.
Remlingen, das heißt?
Remlingen, wo unter diesem Dorf, dieser Asseschacht liegt.
Eines der größten Atommülllager der Bundesrepublik, die absaufen gerade.
Die gerade absaufen und die sehr zerstört sind und wo man immer noch nicht genau weiß, wie man die wieder hochholen kann. Weil dass man sie hochholen muss, das ist irgendwie klar. Und es ist auch klar, dass es also sehr viel Geld kosten wird. Aber es ist auch technisch einfach noch nicht klar, wie man das am besten machen kann.
Und die Atomkonzerne weigern sich natürlich, das Geld aufzubringen. Das muss man dazu sagen. Ist ja auch ein staatliches oder staatlich betriebenes Lager gewesen. Die Haft für den Mist wird ja immer in die Allgemeinheit abgewälzt. Dieses Buch ist mit einem vertrauten Rot bei einer Magenta, Asse Blick und einer, wie soll man das ausdrücken? Ich sehe rechts
eine Terrasse, du siehst auf die Asse. Du siehst eigentlich, das ist ja eine wunderschöne Landschaft eigentlich.
Ja. Bisschen platt, aber meine Heimat ist auch platt,
Meine nicht, aber schön ist die Landschaft dort. Ja. Und du siehst so ein Einfamilienhaus, würde ich mal sagen, mit so einem Plastikschwimmbecken. Einfach so dieses idyllisch, wie man sich so das so vorstellt, idyllisch familienmäßig.
Ja, mit Grill und so weiter. Und
aber irgendwie ist es auch, das Foto ist auch schon so leicht unheimlich.
Also, weil niemand drauf ist,
Weil niemand drauf ist, genau. Und im Buch sind noch mehr Fotos. Die Fotos hat Ernst Fischer gemacht, er lebt in New York als Fotograf. Und die es sind immer auch noch Fotos zu diesen, wie es auf der Erde drauf aussieht, sind immer Fotos gesellt, wie es unten drunter im Schacht aussieht.
Also das ist diese Kombination, die du diesmal machst und die du in Büchern natürlich sehr schön machen kannst auch. Und in einer Rezeptionssituation, wenn man sowas liest oder sich anguckt, natürlich auch ganz anders auf sich wirken lassen kann, so wie wir jetzt gerade auch das Cover beschreiben. Natürlich ist eine ganz andere Rezeptionssituation, ist als wenn man im Bildfluss von Videos oder wie wir jetzt auch gerade reden, im Sprechfluss ist.
Und das Buch selber ist natürlich so, also sie nimmt da ganz klar Stellung natürlich gegen dieses Endlager. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie sich ja nicht dabei aufhält, damit kann man ja kein Buch schreiben. Mhm. Also es geht vor allem um ihre Kindheit, was sie alles auch noch vom Nationalsozialismus mitbekommen hat. Also Marie-Louise Köhnecker ist schon älter, also von ihren Eltern und von diesem Dorf und wie dieses Dorf, also sie vermittelt ziemlich gut, wie einfach so Leute, die irgendwo leben, also wir uns könnte das auch treffen, wie man so reinrutscht in so eine Geschichte hinein. Mhm. Und gleichzeitig sind ihre Geschichten, weil es ist nicht eine einfach nur lustige Kindheit gewesen und Jugend, kommt auch so ein bisschen dieses Unheimliche, kommt auch in diesem gesellschaftlichen Leben, in diesem Dorf rüber. Es ist also schon eine ziemlich faszinierende Mischung. Über diese immer wieder Verweise, also sie hat auch erste Flugblätter, Texte aus ersten Flugblättern gegen dieses Lager veröffentlicht und gleichzeitig aber immer diese Geschichten von den Männern und den Frauen, die dort wohnen.
Jetzt, wenn man die Geschichte von den Männern und Frauen hat, dann ist es natürlich, wenn man in Deutschland ist, immer eine Geschichte, die ja eine bestimmte, also wenn du gerade sagst, es ist eine ältere Generation, die Tätergeneration, das Täterkollektiv ja nationalsozialistisch geprägt ja auch betrachtet. Ist das mit rein verwoben?
Es kommt alles drin vor.
Alles drin vor. Also, ja.
auf eine natürlich einfach sehr erzählerischen Ebene und es gibt auch, es ist sehr schön gemacht, weil es sind ganz unterschiedliche Textarten. Es gibt Geschichten, es gibt Gedichte, es gibt sowas wie Reportagen. Sie hat also sich an überhaupt nichts gehalten. Marie-Louise Königer hat schon früher Bücher geschrieben, ein Frauenbuch zum Beispiel. Und sie hat bei Luchterhand veröffentlicht, also sie schreibt wirklich sehr, sehr gut und hält sich jetzt in diesem Buch einfach gar nicht an irgendein Genre, weil sie sagt auch, und das trägt auch zum Thema bei, weil das Thema ist ja kaum in den Griff zu bekommen.
Jetzt sprichst du an, Marie-Louise Königer, eine deiner jetzt Autoren. Du hast schon ganz von Anfang an Emmendingen gesprochen. Du hast so gesagt, Autoren Ebermann, Trampert etc. Du hast ein Buch publiziert aus deiner Geschichte oder aus dem Kontext gerade Dreigland. Wie bist du zu Marie-Louise Königer gekommen, das jetzt bei dir jetzt publiziert?
Ich habe sie kennengelernt und also ich wohne ja hier in Biel in einer zweisprachigen Stadt und hier gibt es das Literaturinstitut und sie hat am Literaturinstitut hat sie gearbeitet als Mentorin für eine junge Studentin, die ich gekannt habe und die hat mich dann darauf hingewiesen, dass die so ein Buch geschrieben hat, das etwas mit Atomgeschichten zu tun hat.
Gut,
so also habe ich sie dann kennengelernt. Eigentlich ist es immer so, entweder ich mache ja sehr viele Übersetzungen, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir so unsere Welt nicht so eng ist und dass sich die auch so in andere Sprachen öffnet. Und gerade in der Schweiz, es gibt sehr viele sehr, sehr ausnehmend gute Schriftsteller in der französischen Schweiz. Die leben zwar manchmal in Frankreich, also das geht ja nicht um Länder, ja, es geht mir wirklich um die Sprache. Und ich habe mich irgendwie darauf mehr oder weniger jetzt auch ein bisschen konzentriert, dass ich solche Bücher, ich habe zum Beispiel von Jean-Luc Benosilio, das ist ein, der hat früher bei Rowohlt, die Bücher sind bei Rowohlt rausgekommen, der hat ein Buch geschrieben, das Losungswort über einen Halbjuden, einen schweizerischen Halbjuden, dessen fast gesamte Verwandtschaft in der Nazizeit umgebracht wurde und der dann irgendwie mit dem allem fertig werden muss und selber sich in ein französisches Dorf zurückzieht, wo alles eigentlich ziemlich schrecklich ist und einen sofort daran erinnert, wie so etwas überhaupt passieren kann. Also das habe ich auch in meinem Verlag und ich habe eben einige jetzt auch ein rätoromanisches Buch, was ich mitnehme nach Frankfurt. Also das hat ein Graubündner Historiker, Romanschreiber geschrieben, also es ist auch literarisch. Und zwar hat er jahrelang sein ganzes Leben eigentlich, der ist gleich alt wie wir, also jetzt dann so etwas bei 60.
Um die 60,
und hat sein Leben lang sich um die Geschichte der Hexenverfolgung im Graubünden gekümmert. Und jetzt hat er einen Roman geschrieben auf rätoromanisch, also in meinem Verlag ist die Übersetzung auf Deutsch rausgekommen, wo er quasi alles dieses Faktenwissen, was er darüber hat, also er ist wirklich ein guter, er weiß sehr viel, zu einer einzigen Geschichte gemacht hat, wo er die Umstände, wie es überhaupt sein konnte, dass jemand als Hexe dann gefangen genommen wurde, gefoltert wurde und dann schließlich getötet wurde, wie es aber auch, und er beleuchtet jetzt ganz ausnehmend anders als in anderen solchen Büchern, auch wie die Umwelt, also wie das alles war, wie die gelebt haben, wie das alles entstanden ist, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall die Bauern, es ihnen immer dreckiger ging und dreckiger und ihre Tiere starben und man dann einfach immer gemerkt hat, dass diese Anna, diese Frau, die Tiere berührt hatte und dann seien sie gestorben und wie sich das aufbauscht und aufwiegelt, aber was eben in dem Buch auch toll ist, es gibt immer welche, die finden das absolut beschissen und auch welche, die auch in der Kirche welche, die sich dann da dagegen wenden und versuchen sie zu retten, die das dann auch meistens mit ihrem Leben bezahlen. Und die jungen Leute, die das dann aber schaffen, dass wenigstens die jungen Frauen dann nicht verbrannt werden.
Das ist die Hexe von Dentervals, spreche ich das richtig?
Genau, die Hexe von Dentervals, das ist eigentlich, Dentervals heißt übersetzt zwischen den Tälern, das ja. ist also erfunden und einfach so rätoromanisiert quasi, weil es ja dieses so eine Beispielgeschichte ist.
Ja. Und das dritte Buch, habe ich mir sagen lassen, schon im Vorgespräch, ist ein Buch über einen Physiker und Fälscher. Was ist das für ein Roman?
Ja, das ist ein Roman über Albert, das hat ein Physiker geschrieben, der in den USA in so einem Institut gearbeitet hat und der sehr hautnah mitbekommen hat, die Geschichte von einem deutschen Physiker, der schon auf der Liste war für den Nobelpreis. Er sollte den Nobelpreis kriegen, weil er irgendetwas mit der Batterie erfunden hat, also etwas ganz Tolles. Und zwar wurde das abgeleitet, der hat in einem Institut gearbeitet mit lauter Nobelpreisträgern und die haben dann theoretisch so eine Lösung gefunden, wie wir sehr gute Batterien herstellen können. Und der junge Physiker, der denen unbedingt gefallen wollte, so wurde mit den Experimenten betraut und dann hat er während sehr langer Zeit immer so getan, wie wenn die Experimente aufgehen würden. Und hat die ganzen Statistiken verändert, hat die Grafiken gefälscht, hat die Experimente gefälscht. Und am Anfang vom Buch, man zittert wirklich mit, weil der rutscht so blöd da rein, wird dann aber gefeiert wie ein Star, ja. Kann dann überall veröffentlichen. Also das ist alles eine wahre Geschichte.
Ja, das kommt einem sehr vertraut überall vor.
Er konnte dann überall veröffentlichen. Und dann ist es so ein bisschen wie bei des Kaisers Kleider, ist es dann so ein junger Hyperstudent, der das dann einfach ganz naiv rausfindet, dass doch das alles überhaupt nicht stimmt. Ja, und es ist einfach sehr gut, also es ist ein Roman, wo man sehr viel Einblick bekommt in diese Zwänge, in denen sich die Leute da bewegen. Und du bist wirklich, bis er dann auch einfach ein bisschen unangenehm wird, weil er so erfolgreich ist und du ihn dann nicht mehr so gern hast. Am Anfang zitterst du richtig mit ihm.
Ossi, kommen wir mal zurück. Wir müssen jetzt leider, gleich kommt die nächste Links zum Ende kommen. Ich hatte eigentlich gedacht, als ich recherchiert habe, dass du doch das erste Mal bist. Ich erinnerte mich, dass du bist bei Leipzig. Leipzig und Frankfurt. Also jetzt der Schritt nach Frankfurt für so einen kleinen Verlag. Kann das überhaupt was bringen? Oder du sagst ja selbst, es ist sehr teuer. Und das ist ja dann noch ein durchaus großes Risiko.
Das ist ein sehr großes Risiko. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe das Glück, ich bin bei SWIPS organisiert, also bei den Swiss Independent Publishers, bei den unabhängigen Verlagen der Schweiz. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen und wir machen zusammen sehr viel. Wir machen in Leipzig zusammen auch immer gemeinsam einen Stand und viele Lesungen. In Leipzig machen wir das zusammen auch mit den deutschen und österreichischen unabhängigen Verlagen. In Frankfurt haben wir das jetzt noch nicht bis jetzt gemacht, aber wir haben uns jetzt zu fünft zusammengetan und einen Stand gemietet, sodass es einigermaßen bezahlbar ist. Aber es ist natürlich trotzdem extrem teuer. Und wer schon mal in Frankfurt war, weiß ja, das ist ja, da geht man wahrscheinlich auch ein bisschen unter. Aber wir werden das ja alles sehen. Und
ich weiß, du weißt es vielleicht auch noch, es gibt ja eine Sendereihe unserer Kollegen aus Österreich, ich weiß gar nicht, welches unserer französischen Schwesterradios das macht, machen eine Reihe, die machen sie zusammen mit den Literaturverband dort, das heißt Literradio, was sie, das ist durchaus eine Geschichte, die man sich mal generell überlegen sollte. Also das sind jetzt so die Österreichischen, die das ihre österreichischen Autoren dort ein bisschen promoten und die freien Radios als Plattform benutzen. Wenn du da in Frankfurt bist, kannst du ja mal da vorbeischauen und mal gucken, ob man das
Wo ist das?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß
also
es immer
Literar.
Aha. Das heißt Literradio und die machen...
Ach ja, ja, ja. Ich kenne das. Die haben mich ja auch interviewt, weil ich letztes Jahr bin ich Präsidentin geworden von SWIPS und dann haben sie mich auch interviewt. Ich weiß, wo die sind. Ja.
Okay.
Also gut, dann würde ich
mal sagen... Mal als Idee für künftige, falls ihr bleibt bei der Frankfurter Buchmesse, das kann man ja vielleicht auch mal von dem österreichischen Musterbeispiel der Best Practice...
Für die Schweiz, meinst du?
Schweiz oder auch Deutsch. Ja. Und man kann man ja mal überlegen, ob man das erweitert. Ja. Unsere, ich weiß zum Beispiel, dass Radio Z das immer bei der linken Medienmesse macht. Also so eine Begleitberichterstattung. Warum sollte man das nicht auf der Frankfurter Buchmesse
machen? Gut, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ich bin ja immer auch bei den anderen Ständen und weiß ziemlich darüber Bescheid.
Also schön, dich mal wieder bei Radio Dreiklang gehört zu haben,
Ursi. Das stimmt, es war wunderschön, überhaupt mal wieder bei Radio Dreiklang gewesen zu sein. Auch wenn es nur am Telefon war.
Auch wenn es nur am Telefon ist.
Einen schönen Tag.
Schönen Tag nach Biel.